Pater Samir, wie groß ist denn die Gefahr, dass Islamisten, die Muslimbrüderschaft, irgendwie noch an die Macht kommt oder an der Macht beteiligt wird? Die Meinungen dazu sind ja sehr unterschiedlich.
Der Grund ist, es ist nicht so deutlich, was sie tun. Zuerst, wenn der Omar Suleiman, der Vizepräsident, tatsächlich die Macht hat, er ist total anti-islamisch. Aber ich glaube, der Volk möchte nicht Omar Suleiman haben. Er ist berühmt für seine harte Haltung gegenüber der Opposition, war verantwortlich für die Sicherheit Ägyptens. Falls das weitergeht so, es wäre sicher keine Möglichkeit für die Islamisten, eine starke Haltung zu haben. Wenn Baradei, wenn die Opposition kommt, ja, nimmt der Macht, ich glaube nicht, dass die Islamisten, die waren etwa 20% in dem Parlament bis November, dass sie werden stärker sein. Die Leute wollen jetzt eine moderate Regierung, aber mit mehr Freiheit. Man merkt, dass die religiöse Rede in dieser Woche war nicht dabei. Es ging um Leben, um mehr Gerechtigkeit und es ging um mehr Freiheit. Freiheit der Presse und Freiheit im Allgemeinen. Das sind die zwei wichtigsten Punkte. Für das Volk ist eine bessere Lebensmöglichkeit. Man schätzt, dass 40% der Population schaffen das nicht. Und das ist sehr viel. Das bedeutet über 30 Millionen Menschen. Und zweitens, viele wollen mehr Freiheit, weniger Kontrolle. Deshalb, ich glaube, dass in dieser Zeit, in diesem Moment, die Islamisten sind nicht der Gefahr. Sie werden versuchen, natürlich mehr Einfluss zu haben, wie immer. Aber sie sind noch verboten. Ja, man sieht nicht, warum sie werden mehr Einfluss haben.
Es sagen ja viele, die Islamisten der jüngeren Generation sind nicht mehr so schlimm wie die ältere Generation. Die sind jetzt auch zur Generation Facebook gehörig. Und auch wenn die Islamisten, sagen wir mal, unter Baradei zum Beispiel an der Macht beteiligt würden, wäre das keine so große Gefahr für Ägypten. Stimmt das? Sind das neue Islamisten leid?
Alles bleibt wie immer. Was geht weiter, ist eine Islamisierung in der Richtung der Islamisten in Öffentlichkeit. Das heißt, wesentlich in Kleidung. Aber die islamistische Tendenz ist nicht die stärkste. Es geht weiter, weil die Leute sind traditionelle, weil der Al-Azhar ist traditionell. Es fehlt an Erneuerung. Und das war auch die Bedeutung von diesem Dokument, das von einer Zeitschrift herausgegeben war am 14. Januar.
Dieses Dokument für eine Erneuerung des Islams, das am 24. Januar, einen Tag vor Ausbruch der Unruhen, erschien. Gibt es da einen Zusammenhang und was steht in dem Dokument?
Das sind 22 Punkte. Diese Zeitschrift, die heißt Der siebte Tag, hatte mit Gelehrten gesprochen, telefonisch, und hatte Fragen gestellt. Und davon kam dieses Dossier, dieses Dokument mit 22 Punkten. Die Punkte wollen eine, wie Sie sagen, deutlich eine neue Rede, islamische Rede. Zum Beispiel Erneuerung der Interpretation der Quelle. Die Quelle bedeutet Koran und Hadith und koranische Kommentare, alles was begründet die islamische Rede. Eine Erneuerung der Interpretation. Ein anderer Punkt, ein zweiter Punkt ist die Teilung zwischen Religion und Staat. Das ist in Punkt 8.
Dieser Punkt 8 spricht auch von Al-Maniyya, von der Laizität. Das Laizität ist doch eigentlich genau das, was unter anderem Sie auf der Weltbischofssynode letzten Herbst im Vatikan für die arabische Welt und für die Länder mit islamischer Mehrheit gefordert haben.
Ja, Wir haben aber in Synode nicht das Wort Laizität Almania benutzt und absichtlich, weil wie auch bei diesem Dokument, wie viele Reaktionen zu diesem Dokument, ich habe 161 Kommentare gelesen und ein großer Teil davon, 88%, waren nicht einverstanden mit diesem Dokument. Natürlich, das sind diejenigen, die lesen und antworten und diskutieren. Ja? Aber das Wort Laizität, das arabische Wort, für viele bedeutet Antireligion. Wahrscheinlich der französische Modell ist immer dabei. Deshalb haben wir im Synode eine andere Ausdruck benutzt, eine zivile Staat. Wir wollen sagen, die Religion ist ein Stück unserer Kultur und Zivilisation. Für Christen sowie für Muslime sowie für Juden. Wir wollen aber nicht diese Mischung zwischen beiden. Und der Präsident Mubarak in seiner Rede am 1. Januar hat deutlich und sehr direkt von Laizität gesprochen und sagt, ja, wir wollen, aber ohne das Wort auch zu benutzen, wir wollen eine Zivilstaat, Daula Madaniya.
Jetzt kommt also der Zivilstaat womöglicherweise ohne Mubarak. Und Laizität steht in diesem Papier der Zeitschrift Der siebte Weg. Was sind andere wichtige Punkte aus diesem Dossier?
Ein für mich sehr wichtiges Punkt ist Nummer 7. Wir wollen blockieren diese neue Tendenz, eine äußerliche Religiosität. Und sie erklären und sagen, diese Sachen sind nicht in unserer Kultur. Das kommt von der Nebenländer. Sie meinen natürlich Saudi-Arabien und andere Länder von Arabien. In ihrem Kommentar, sie sagen, Islam ist nicht in diese äußerlichen Aspekte. Sie meinen diese Kleidung. Der integrale Schleier ist jetzt immer mehr verbreitet. Der Schleier, normale Schleier, ist fast eine Bedingung jetzt für Frauen. Nicht ganz, aber sehr, sehr verbreitet. Dieser integrale Schleier, er hat nichts zu tun mit dem Islam und noch weniger mit Ägypten. Und trotzdem, durch diesen Einfluss aus Saudi-Arabien und anderen Ländern, kommt das in Ägypten. Das ist nur ein Beispiel. In Marokko, der König hat gegen diese äußerlichen Sachen auch Nein gesagt mit einer Erklärung, das ist gegen unsere marokkanische Tradition. Man muss sehen, dass diese islamistische Bewegung ist sehr stark von ein paar Ländern, wesentlich von Saudi-Arabien, die kommen davon. Wir sagen, viele Leute sagen heute, ja, Saudi-Arabien ist nicht der Islam, ist ein Islam.
Pater Samir, dieses Dokument mit eigentlich einem Entwurf eines moderneren Islam, fußend auf Aussagen bekannter islamischer Intellektueller, ist also einen Tag vor Beginn der Proteste in Kairo im Internet aufgetaucht. Gibt es da einen Zusammenhang, einen möglichen?
Ich glaube, nicht direkt, aber das war in derselbe Trend. Es könnte sein, dass dieselbe Leute, die waren aktiv in dieser Rebellion, dieselbe waren auch aktiv in dieser Zeitschrift und das könnte sein. Wir haben bis jetzt keinen Namen. Ägypten, man muss auch denken, Ägypten hat 82 Millionen Menschen mindestens, Kairo allein mindestens 15 Millionen. Die Leute haben die Nase voll. Sie wollen essen, sie wollen Justiz und wenn sie krank sind, nicht unbedingt sterben, sondern Medizin finden. Solche primäre Sachen, die fehlen heute. So, ich glaube, diese populäre Tendenz und die mehr intellektuelle Tendenz haben sich getroffen, um eine Änderung und eine Erneuerung. Der offizielle Islam von Al-Azhar ist sehr, sehr traditionell. Er ist moderat. Das heißt, sie wollen keine Gewalt. Das ist sicher. Auch weil sie, alle Leute von Al-Azhar, sind einfach Beamter, mehr nicht. Sie sind bezahlt direkt von der Regierung und machen was entsprechend, was die Regierung ist.
Diese Beamten von Al-Azhar haben vor kurzem den Dialog mit dem Vatikan auf Eis gelegt. Was bedeuten denn jetzt die Umwälzungen in Kairo in diesen Tagen für den Dialog und für die Azhar?
Sie haben meiner Meinung nach als Beamter Nein gesagt für den Dialog. Wahrscheinlich, es könnte sein, dass der Außenminister hat ihnen gesagt, sie müssen eine religiöse Begründung finden. Und sie finden eine religiöse Begründung. Sie finden, was sie finden wollen. Man weiß diese Sache. Und ich bin froh, dass der Kardinal Thorin vor 3 Tagen hat sich geäußert und gesagt, es gibt überhaupt keinen Grund, gegen den Papst oder gegen irgendwelche Autorität in Rom zu sagen, dass der Papst gegen den Islam ist oder dass er hat versucht, eine Einmischung in der innere ägyptische Politik. Er hat allgemein gesprochen, dass die waren allgemeine Prinzipien, Freiheit der Religion, solche Prinzipien, die könnte man sagen für Deutschland, Frankreich oder Marokko oder Zimbabwe. Das ist nicht gegen den Islam. Er spricht immer und nur von Menschenrechten. Wenn die Muslime denken, dass die Menschenrechtsdeklaration von 1948 ist eine westliche Sache und gilt für Westen, dann haben diejenigen sich selbst von der Welt getrennt. Und der Kardinal Thorin hat gesagt, unser Abkommen über eine Versammlung im Februar, das heißt jetzt, in der kommenden Woche, gilt noch für uns. Wir sind bereit, die Kommission zu bekommen. Wir haben alles vorbereitet. Wenn Sie nicht kommen wollen, das ist Ihre Sache. Und es gibt keinen Grund dafür. Es war sehr klar, auch wenn das sehr diplomatisch gesprochen war.
Ihre Prognose. Ja. Was glauben Sie, wie es jetzt mit Ägypten weitergeht und wie es in nächster Zeit im Dialog mit der Al-Azhar-Universität weitergeht?
Im Dialog, ich glaube, nach ein paar Monaten werde die Sache wieder wie früher. Es gibt tatsächlich keinen Grund, noch mehr. Ägypten braucht Dialog von einer Seite und der Islam braucht das sehr viel. Der Islam kann besser auf dem Christentum, mit dem Christen arbeiten, weil wir haben so viele gemeinsame Prinzipien.
Glauben Sie denn, dass in der Delegation von Al-Azhar die gleichen Personen sitzen werden oder auf einmal neue Beamten einer neuen Führung?
Wenn das von Al-Azhar ist, dieser Dialog, dann Al-Azhar wird nicht ändern. Diejenige, der Rektor, bleibt der Rektor. Und der Rektor ist eigentlich selbst gut. Er hat einfach gesprochen, weil er musste so sprechen.
Das heißt, an der Al-Azhar wird es keine personellen Änderungen geben, auch wenn die ägyptische Regierung eine andere würde?
Nicht unbedingt. Es ist schwierig, so etwas zu ändern. Ich glaube es nicht. Nur neue Tendenz, hoffentlich, um mehr eine mehr offene Tendenz, ja. Das möchten sehr viele Menschen in Ägypten und außerhalb Ägypten. Tunesien ist viel mehr vorn, religiös gesehen, theologisch gesehen, als Ägypten. Ägypten steht in der Mitte zwischen sehr traditionelle und die sehr offene.
In Tunesien gibt es mit der Zaytuna-Universität auch eine wichtige Stimme in der islamischen Welt.
Ja.
Warum ist denn der Vatikan auf die Al-Azhar zugegangen und nicht auf die fortschrittlichere Zaytuna?
Mit der Zaytuna hat indirekt der Vatikan doch gearbeitet. Es gab und gibt noch eine regelmäßige, jetzt nicht so regelmäßig, Dialoggruppe zwischen Al-Zaytuna und die Gregoriana Universität und der Pisai, das heißt die pontifikale Universitäten. Wir hatten 3-mal ein Treffen, 2-mal in Tunesien, 1-mal in Rom. Und nachher hat die Zaituna auch regelmäßig mit Hilfe der Adenauer Stiftung öfter auch solche Dialoge gemacht. Und dabei waren auch Leute aus der katholischen Seite. Ich war auch persönlich zweimal dabei. Aber ich verstehe, dass der Vatikan ist eine offizielle religiöse politische Sache. Deshalb haben sie zuerst und wesentlich mit Al-Azhar. Aber ich bin sicher, wenn die Zaituna einen Vorschlag macht und sagt, wir wollen nicht nur mit diesen Universitäten Dialog machen, sondern offiziell mit der Sekretariat. Das wird sicher sehr positiv. Ein anderes Beispiel, um die Position Al-Azhar besser zu situieren, die sogenannte Initiative der 138 Gelehrte, muslimische Gelehrte, die kam von Jordan. Mit Jordan ist auch eine lange Tradition der Dialog, früher, solange Prinz Hassan verantwortlich war. Dann kam eine Pause und jetzt durch diese 138 Gruppe, obwohl es sollte in 2010 eine Konferenz sein in Amman, spätestens im Dezember. Kardinal Thoreau ist dort gewesen, sie waren aber nicht vorbereitet dafür. So, sie haben gesagt, wir schaffen es, aber entschuldigen, wir sind ein bisschen spät. Der erste Kongress mit ihnen war im Dezember 2008 mit einem sehr schönen Gespräch nachher mit dem Papst. Das hat gedauert über eine Stunde. So, es gibt anderen, entweder privat oder mehr offiziell. Es gibt natürlich auch mit Schiiten, mit Iran, regelmäßig. Der Kardinal Thoreau war auch in Teheran. Die Presse spricht nicht davon, aber das geht weiter. Langsam, wie alles in der diplomatischen System, nicht laut und nicht schnell.
Noch eine Frage zur ägyptischen Politik. Ja. Wer, glauben Sie, wird am Ende 2011 Präsident sein? Suleiman, Baradei, Amr Moussa oder noch jemand anderes?
Ja, die sind die drei. Ich glaube, Omar Suleiman ist nicht die persona grata bei der Opposition. In Ägypten ist nicht geliebt. Baradei ist nicht sehr bekannt in Ägypten selbst, aber ist eine positive Persönlichkeit. Es wäre besser, wie er gesagt hat, dass er ein provisorischer Präsident wäre, bis Ägypten ihr Weg findet.
Welcher Präsident wäre denn der beste aus christlicher Sicht, auch aus Sicht der Kopten?
Ich glaube, von einer Seite aus Sicherheit, viele hätte gesagt, bleibt Mubarak, weil wir kennen ihn, seine positive und sein negative Aspekt. Was kommt, kennen wir nicht. Das ist die traditionelle Prudencia. Besser, was wir haben und kennen, als was wir nicht kennen. Aber ich glaube, eins, wir müssen ändern. Die Ägypter leiden zu viel, nicht weil Mubarak in sich selbst schlimm ist oder Diktator ist, sondern weil es ist zu lang und er ist nicht mehr derjenige, der kann etwas ändern und erneuern. So, wir brauchen eine Erneuerung. Sicher nicht eine islamische, aber auch nicht eine harte Regierung. Das wäre der Fall mit Omar Suleiman. Amr Moussa ist bekannt für seine diplomatische Aktivität in der Arabischen Liga. Ich weiß nicht, ob er die Person wäre. Ich glaube, Baradei hat mehr für sich, solange er als provisorisch ist, bis dass wir finden die richtige Person und die richtige Tendenz und Linie. Momentan gibt es keine Linie, keine Leadership. Ist eine spontan, ja, nicht ganz spontan, aber doch populäre Reaktion. Es ist keine Partei und der Partei in Opposition hat sehr allgemeine Prinzipien, aber kein Programm.
Jetzt noch eine Frage. Ja. Der Papst wird ja vermutlich 2012 das Schlussdokument der Nahostsynode vorstellen, vielleicht in einem Land des Nahen Ostens. Gibt es da schon Ideen? Wo könnte das sein aus Ihrer Sicht?
Es ist noch nicht. Ich bin auch in der Kommission, die die Exhortation vorbereitet. Im März werden wir Ende März eine erste Draft haben. Die Frage, wo, war noch nicht diskutiert. Ja, es wäre auch schön, wenn das in Ägypten wäre. Nur das Problem ist, wo sind die Katholiken als Mehrheit? Nur in Libanon. Die größte christliche Gemeinde in der arabischen Welt ist natürlich Ägypten mit mindestens 8 Millionen Menschen. Aber die sind orthodoxen. Die katholische Kirche ist nicht sehr stark da. Wir sind nur 250.000 Katholiken in ganz Ägypten. Es ist noch eine Frage. Es könnte natürlich sein, auch in Heiligen Land, aber dort wären viele Probleme. Ich wäre froh, wenn das in Ägypten wäre, weil vielleicht wird man ein bisschen, werden die Muslime und die Koptenorthodoxen auch etwas von dem Geist der katholischen Kirche und der Geist des Papstes spüren.